Also vor allem die Erkenntnis, dass rechtsradikale Strukturen damals weitgehend unbekannt waren. Und zwar auch den Stellen, die sie eigentlich hätten kennen müssen, nämlich der Polizei und dem Verfassungsschutz. Eine zweite Erkenntnis war wiederum, dass was bekannt war, das wurde wieder nicht ernst genommen. Vielleicht erinnern wir uns zusammen in den 90er Jahren nach den Anschlägen von Hoyerswerda, Lichtenhagen, Mölln und Solingen gab es so eine kurze Zeit, wenn man das so sagen kann, einer Besinnung. Man war ziemlich erschrocken über diese rechtsradikalen Anschläge, sodass man beim Verfassungsschutz und auch bei der Polizei und bei anderen Behörden zunächst extra Abteilungen gegen rechts eingerichtet hat. Der Verfassungsschutz hat angefangen, V-Männer in die rechtsradikale Szene zu schicken. Allerdings haben die Behörden an diesen Sachen ihr Interesse relativ schnell verloren, weil es gab einfach damals keine Strukturen, wo man diese Informationen hätte austauschen oder auch verwerten können. Und gerade im Prozess hat man das sehr stark gemerkt, im NSU-Prozess, wenn es um das Versagen der Behörden gegangen ist. Es war jedes Mal dasselbe, nämlich der Grund war, dass die Erkenntnisse nicht vorlagen bzw. nicht weitergeleitet waren oder nicht verwertet werden konnten. Das war eine der Erkenntnisse. Im Übrigen muss ich dazu sagen, dass sich das auch heute nicht allzu sehr verändert hat. Hinzu kam, und das ist wohl das Wichtigste, dass bei den Verantwortlichen auch damals so grundsätzlich die Meinung herrschte, die rechtsradikale Szene ist überschaubar. Die Rechtsradikalen randalieren sehr gerne, schmieren Hauswände mit Hakenkreuzen zu und ab und zu prügeln sie auch mal einen Ausländer. Aber ansonsten sind sie zu nichts fähig. Und das war natürlich nicht so. Aber das war auch tatsächlich der Grund, warum die NSU-Zelle mehr als 10 Jahre lang einerseits wirklich seelenruhig, das haben wir ja alles im Prozess erfahren, an der Ostsee spießige Campingurlaube gemacht hat, bei Hinterhoffesten die Nachbarn mit selbstgebackenen Kuchen beglückt hat und gleichzeitig im selben Zeitraum 10 Morde, 2 Sprengstoffanschläge mit Dutzenden Verletzten und 5 Raubüberfälle verübte, wie Sie auch selbst schon am Anfang gesagt haben. Und in dieser Zeit ist übrigens der NSU mehrmals fast aufgeflogen, aber immer fast, weil die Ermittlungen eben aus den besagten Gründen dann doch immer versandeten.
Darf ich hier mit Ihnen gemeinsam nochmal Richtung Behörden und Verfassungsschutz schauen? Also wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, ist eines der Ergebnisse, dass die einen entscheidenden Beitrag dabei geleistet haben, eine Terrororganisation wie den NSU in diesem Maße gedeihen zu lassen und dass sich das heutzutage strukturell auch noch nicht zu Genüge verändert hat.
Also ich würde sagen, damals war das auf jeden Fall so. Man war einfach auch unfähig, weil es gab eben auch nicht diese Strukturen, um Ermittlungen und Ergebnisse von Ermittlungen tatsächlich zu verwerten. Aber wie gesagt, nochmal ganz wichtig war, dass man einfach der Meinung war, um es mal ganz platt zu sagen, die rechte Szene ist viel zu doof, außer dass sie halt Hauswände beschmieren kann und Ausländer verprügeln kann. Also diesen Blick haben die Behörden natürlich spätestens nach dem NSU Prozess abgelegt, das kann man schon so konstatieren. Aber was die Strukturen anbelangt, da gibt es nach wie vor große Probleme. Das haben wir auch im NSU-Prozess gesehen. Ein Problem war zum Beispiel, dass die Verfassungsschützer mit den Informationen gar nicht rausgekommen sind. Es waren teilweise peinliche Szenen im Gericht, über die auch berichtet worden sind, dass Verfassungsschützer, auch höhere Verfassungsschützer sozusagen in Führungspositionen, sich geweigert haben, Dinge zu erzählen. Sie haben behauptet, sie hätten es vergessen. Sie haben auch ganz offensichtlich gelogen. Wir haben das damals immer mit Unwahrheit versucht zu übersetzen, aber das war gelogen. Ob das heute noch mal so wäre, da bin ich mir nicht so sicher. Aber wenn man sich vorstellt, was in Hessen passiert ist, in Hanau passiert ist, dass einer der NSU-Anwältinnen nach wie vor bedroht wird unter dem Hashtag NSU 2.0 und dass nach wie vor man die Täter noch nicht gefunden hat, obwohl klar ist, dass diese ganzen Drohmails aus Faxgeräten von Polizeiwachen kommen, dass im Rahmen des NSU-Prozesses Akten für 120 Jahre weggesperrt worden sind. Ja, als Prozessbeobachter, da hat man kein gutes Gefühl, auch heute nicht.
Wie zufrieden sind denn die Angehörigen der Opfer mit der Aufarbeitung, die sie erfahren haben im NSU-Prozess?
Ja, für sie war der Prozess zugegebenermaßen die zweite Katastrophe in ihrem Leben, nachdem sie ihre Angehörigen verloren haben, weil keine, aber auch wirklich keine ihrer Fragen beantwortet worden sind. Zum Beispiel, warum gerade ihre Angehörigen Opfer geworden sind. Warum die Polizei, haben wir gerade drüber gesprochen, jedes besseren Wissens über Jahre ausschließlich die Opferangehörigen für Verdächtige hielt. Warum die Opferangehörigen von den Behörden so unglaublich mies behandelt worden sind. Also teilweise sind sie wirklich erniedrigt worden. Das kann man wirklich so wortwörtlich sagen. Einfach nur ein Beispiel: von einem Opfer war man der Meinung, dass er möglicherweise im Drogenhandel tätig war. Und um seine Ehefrau weich zu kochen, haben die Fahnder der Frau monatelang in allen Details erzählt, ihr Mann würde ein Doppelleben geführt haben mit einer Prostituierten. Oder in der Kölner Kolbstraße, Nagelbombenattentat 2004, wir erinnern uns, wo 22 Anwohner teilweise sehr böse verletzt worden sind. Da hat man Vorwürfe gestreut und behauptet, das wären die Anwohner, und hat die Anwohner aufeinander gehetzt, sodass die Anwohner miteinander und auch die Händler, die ja dort auch tätig waren, jahrelang nicht miteinander gesprochen haben. Diese Straße, die eine prosperierende Straße war, ist den Bach runtergegangen. Viele Händler mussten wegziehen, andere sind weggezogen, weil sie diese Anfeindungen nicht mehr aushalten konnten. Es war natürlich auch für die Opferangehörigen, vor allem im Prozess, als dann die Details rauskamen, völlig unverständlich, warum der Verfassungsschutz so vieles gedeckt hat. Wie es den Behörden möglich war, in so vielen unterschiedlichen Bundesländern die Morde und die Anschläge und die Raubüberfälle, die Tatorte waren in verschiedenen Bundesländern und in verschiedenen Städten. Aber überall wurden dieselben Fehler gemacht, dieselben Ermittlungsfehler gemacht. Und auch eine Sache, dass die Verantwortlichen, die ja als Zeugen ausgesagt haben im Prozess in den 5 Jahren, dass keiner von ihnen, auch als sie erzählt haben, welche Ermittlungsfehler sie begangen haben, sich dazu entscheiden konnte, sich zu entschuldigen. Weil die ganzen Opferangehörigen und die Opfer selbst, es wurde ja nur in all den Jahren gegen sie ermittelt. Wenn Beate Zschäpe sich nicht gestellt hätte, wäre es auch so weitergegangen. Mhm. Und ich glaube, das Schockierendste war, zumindest haben das meine Gespräche ergeben mit den Opferangehörigen, das Schockierendste für sie war, dass am Ende es bei Gericht geheißen hat, der NSU bestand aus 3 Hauptpersonen, Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt und fast ein Dutzend Helfer. Und es ist eben keine terroristische Organisation, es gab kein Netzwerk, zumindest konnte man es nicht beweisen. Und das war für die Opferangehörigen wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Und ich kenne keinen von ihnen, der ein gutes Gefühl hat oder irgendetwas Gutes über diese Zeit des Prozesses sagen kann. Die Enttäuschung ist wahnsinnig groß, nach wie vor.
Gemeinsam mit den Kolleginnen der ARD und des Deutschlandradios haben Sie minutiös die einzelnen Prozesstage dokumentiert, mitgeschrieben, protokolliert. Warum war das so wichtig?
Also formal ging es natürlich erstmal um eine Dokumentation für die Akten. Das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Aber man wollte natürlich auch aus diesem Prozess heraus etwas zusammentragen, was Einblicke gewährt in die rechtsradikale Szene und was den gesellschaftspolitischen Umgang mit der rechtsradikalen Szene und mit dem Rechtsradikalismus in diesem Land läuft. Und wir waren ja unterschiedliche und mehrere Reporter, die wir auch immer zu mehreren im Gericht waren. Wir haben aber immer dasselbe gesehen und dasselbe gehört. Allerdings waren unsere Schwerpunkte und auch unsere Schlussfolgerungen unterschiedlich. Und das ist natürlich auch, wenn Sie so wollen, ein zeitgeschichtliches Zeugnis, was natürlich auch den Zeitgeist diesbezüglich aufarbeitet. Insofern sind diese Dokumentationen sehr interessant. Ich muss aber zugeben, mir war das alles auch nicht klar, welche Bedeutung und Emotionalität das auslösen kann, wenn man das halt in der Form des Hörspiels sich nochmal anhört. Ich habe jetzt nicht durchgehört, aber das, was ich gehört habe, hat mich natürlich, aber auch als jemand, der es natürlich original damals erlebt hat, doch so sehr beeindruckt.
Es gibt abgesehen davon keine öffentlich zugänglichen Gerichtsprotokolle von dem Prozess, richtig?
Nein, gibt's nicht.
Die Medien waren für ihre Berichterstattung über die NSU-Morde damals ja auch stark in die Kritik geraten, eben weil sie mit ihrem Finger auch erstmal auf die Angehörigen der betroffenen Community selbst gezeigt haben. Die Journalistin Annette Rammelsberger von der Süddeutschen Zeitung hat gesagt, ihre Motivation für diese langjährige Arbeit an dem Prozess, sie hat ihn auch mitdokumentiert, war auch eine Art Wiedergutmachung zu leisten. an den Opfern, an den Geschädigten und eine Fehlleistung der Medien auch wieder auszugleichen. Würden Sie sagen, diese Motivation hatten auch andere Kolleginnen und Kollegen, die beteiligt waren?
Wir hatten alle diese Motivation, weil wir selbst über uns selbst erschrocken waren. Ich war persönlich über mich selbst deshalb auch so erschrocken, weil damals, als die Nagelbombe in der Kolbstraße hochgegangen ist in Köln, bin ich auch dahin geeilt. Und alle haben wir uns um die Polizisten geschart und wollten unbedingt von sozusagen Behördliches erfahren. Und die Anwohner haben versucht, uns andere Sachen zu erzählen. Und ich, die ich der türkischen Sprache mächtig bin, habe nicht hingehört und habe gesagt, die spinnen, natürlich ist es sofort, sind es die Rechtsradikale, warum sollen es diese Rechtsradikale sein? Dasselbe passierte 24 Stunden später, als der damalige Bundesinnenminister Otto Schily in die Kolbstraße kam und mir nichts, dir nichts gesagt hat, es hätte keinen terroristischen Hintergrund, das Ganze. Und da haben wir auch nicht, und auch ich persönlich nicht auf die Anwohner gehört. Am Ende wollten wir eigentlich auch nicht wahrhaben, das was ist, sondern wir wollten eigentlich auch es so sehen, wie alle es sehen wollten, nämlich, dass in Deutschland sowas nicht passieren kann, nicht nach Solingen vor allem.
Haben die Medien in Deutschland Ihrer Einschätzung nach denn seither in puncto Rassismus dazugelernt?
Ja, ich würde sagen, dass auf jeden Fall mehr zugehört wird und nicht nur den Behörden.
Ayça Tolun, Journalistin, Redakteurin beim WDR. Sie hat den NSU-Prozess über all die Jahre begleitet. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.